Der Kinocast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Kinocast. Wir sind bei Nummer 832 mittlerweile. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Schöne Grüße auch an alle da draußen von mir. Hier ist der Erik. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, ich hatte ja angekündigt, dass da eventuell die Folge ein bisschen später kommt oder so. Ja, es ist da doch was dazwischen gekommen und wir sind jetzt am Start hier mit Aufnehmen. Und wir haben Filme mitgebracht, nämlich aus der Sneak Preview den Film Red Rooms, Zeugin des Bösen. Ja, dann auch noch aus dem Kino, aktuell noch Joker, Feuille à deux. Und aus dem Heimkino ein Film The Union. Wahrscheinlich die Gewerkschaft, oder?
Ist schon etwa,
ja. Oder die Union, weiß nicht.
Ja, es ist nicht mit Friedrich Merz. Also.
Friedrich Merz, genau, Söder. Hallo. das werden wir heute alles besprechen. Da gibt es natürlich noch die Kinocharts, die Neustarts und so weiter und so fort. Und wir starten gleich mal rein. Red Rooms, Zeugin des Bösen.
Chris. Ja. Eine Sneak, die, mit der ich auch nicht so wirklich gerechnet hatte, wo viele
Chris,
nicht mitgerechnet
haben. Es war ein
haben.
Bisschen Eishockey drin, in Kanada,
ja,
das musste
ja.
Ich doch wirklich, also wenn, ja, wenn nicht das, das, dann was sonst.
Es ist nicht immer alles schlecht, weil wie es scheint. auf jeden Fall Red Rooms, Zeugin des Bösens. Da geht es darum, dass ein Model, gespielt von Juliette Gariepy. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen.
Würde ich auch so aussprechen, ja.
Weil das ist ja mit dem Akzent Gariepy. Die spielt die Kelly Ann und die interessiert sich sehr für einen Mordfall, der in Montreal verhandelt wird. Und zwar geht es darum, dass ein Mann, Ludovic Chevalier, gespielt von Maxwell McCabe Locos, aber das kann man eigentlich vernachlässigen, weil der die meiste Zeit von diesem fast 2-Stunden-Film eigentlich nur da hockt und nichts tut. Und der soll 3 junge Mädchen umgebracht haben. Wie alt waren sie? 12, 13, 14 oder 13, 14, 15?
Ja, so ungefähr.
Und da gibt es eben diese Gerichtsverhandlung und sie ist da so ein bisschen in den Bann gezogen, so ein bisschen auch, ich will jetzt nicht sagen sensationsgeil, aber sie interessiert sich auf jeden Fall da dafür, wie auch andere Menschen, die auch dann vor dem Gerichtsgebäude kampieren, um morgens gleich die Ersten zu sein, um reinzukommen, dass man auch einen Sitzplatz kriegt in dem begrenzten Saal, um eben das live mitzukriegen. Da lernt sie eben dann auch die Clementine kennen, gespielt von Laurie Barbin. Und die ist sehr eher so, ja, so ein bisschen, ich will, also es klingt jetzt hart, aber so ein bisschen Dorfpomeranze-mäßig. So ein bisschen gutgläubig, ist, verliebt sich auch in den Täter, weil der ist ja eigentlich unschuldig und Die, das sind ja die Medien, die das machen und was weiß ich was. Also
sie
der
ist
hätte ja
obdachlos, ne? Also vielleicht auch
mehr
sagen,
oder weniger, ja. Also
das ist halt dahin gereist und
ja, hat halt dort auch kein Hotel und alles, aber weiß, wo sie durchkommt. Aber sie kommt ja wohl irgendwie aus einem anderen Örtchen. Aber jedenfalls, ja, die lernen sich dann auch noch kennen und verfolgen eben dieses Gerichtsverfahren. Und dann zeigt sich mehr und mehr, dass Kelly Ann eben noch eine andere Seite außer dem Modeling und das Interesse an diesen Fällen hat, weil sie ist auch sehr stark im Dark Web unterwegs und forscht da dann auch ein wenig nach dem Fall und da gibt es dann eben immer mal wieder auch irgendwelche Hinweise oder auch...
Darf ich dir ein bisschen zur Seite springen?
Ja, darfst du.
Also der Fall ist folgender, der hat halt ziemliches Aufsehen erregt da in Montreal, das T wird nicht gesprochen und die drei Mädchen,
Lizarazzo, sag ich dann.
die drei Mädchen, die da entführt worden sind, die wurden halt nicht nur entführt, sondern die wurden dann halt auch vor der Kamera im Dark Web gefoltert und sexuell missbraucht und zerstückelt.
Hast du meinen Spannungsbogen gekillt.
Ja, wollte nur sagen, also man hat 2 Videos gefunden, ja, und auf den gefundenen Videos ist aber der Täter nicht eindeutig zu erkennen. Also weil der auch maskiert ist und warum hast du eine Maske auf und so. Man versucht anhand, also die Augen sieht man natürlich, weil es klar, wenn er die Augen zugehabt hätte, hätte er eine Sonnenbrille aufsetzen können oder so, aber an den Augen versuchte man ein bisschen den Täter zu erkennen und auch die Art, wie der sich bewegt und der Verteidiger, das ist sein wichtigstes Eisen im Feuer, dass er eben sagt, okay, der ist ja gar nicht hundertprozentig zu erkennen. So. Und es gibt aber noch, oder wie gesagt, sind ja drei Mädchen und man hat zwei Videos und dieses dritte Video ist noch nicht aufgefunden worden. Und das sucht sie dann halt auch im Dark Web. Und genau, das wollte ich eigentlich nur so beisteuern hier, weil du sagst mit Dark Web und so. Weil sonst macht sie eigentlich nicht so viel im Dark Web. Sie spielt halt ein bisschen Online-Poker, da hat sie schon ganz gute Strategien und gut Geld verdient.
Ja, und, sie finanziert sich darüber also ja, komplett.
Und halt das Modeling, ne?
Genau, und halt Modeling und steht finanziell auf jeden Fall gut da, ist unabhängig, komplett, lebt in ihrer Mini-Wohnung da in Montreal, Montreal, im Englischen wird es ausgesprochen mit T.
Ja, natürlich.
Bin halt da mehr der Ami. und ja, sie forscht dann eben und stößt dann so ganz düster auf eine Auktion für eins der Videos, wo eben eins der Mädchen da, wie du es gerade schon gesagt hast, sowohl missbraucht als auch zerstückelt wird. Und sie ist dann so besessen von diesem Fall, dass sie das haben möchte, dieses Video, und dementsprechend sich da mit einklingt. Und man merkt so während dieses Films, dass sie mehr und mehr in dieses ganze Ding so ein bisschen abrutscht, in diese, da auch so ein bisschen besessen wird davon. Und das geht so weit, dass ihre neu gewonnene Freundin Clementine sogar schon genug hat, die das dann nicht alles auch nicht mehr so richtig packt. Und ja, es steigert sich immer mehr hoch zum relativ krassen Moment, würde ich jetzt mal sagen. Ich will nicht zu viel verraten, das ist gerade nicht schwer. Und es kommt schon zu so einem gewissen, ja, zu so einem gewissen Höhepunkt an Öff, sage ich mal, so würde ich es mal nennen, wo eben mehr und mehr verschwimmt, ob das jetzt noch gerade wirklich clever ist, was sie tut, ob das noch real ist und ob das nicht schon wirklich krankhaft ist.
Man kann übrigens erkennen, welche Filmwebseiten voneinander abgeschrieben haben und den Film überhaupt nicht gesehen haben, weil ich zitiere jetzt zum Beispiel mal, ich nenne jetzt mal nicht den Namen, wo ich gerade zitiere, weil die Realität beginnt, sich mit ihren morbiden Fantasien zu vermischen, als sie das verschwundene Video eines 13-jährigen ermordeten Mädchens findet, das eine erschreckende Ähnlichkeit zu ihr aufweist. Also das ist völliger Quatsch, das wird im Film überhaupt nicht thematisiert,
ja,
dass sie da irgendwie ein Video findet mit einem Mädchen, was eine erschreckende Ähnlichkeit zu ihr aufweist. Also das ist ja völlig Banane. Aber man findet das auf einigen Webseiten bei der Filmbeschreibung, genau diesen Satz. Deswegen...
Das ist spannend.
Ja. Wenn ihr den irgendwo lest, Bullshit. Ja, Bullshit-Detektor also, geht an. Ja.
Da wäre ich jetzt überhaupt im Leben nicht drauf gekommen. Also wirklich nicht, dass da Ähnlichkeit besteht. Aber okay.
Ich weiß nicht, wer da drauf kommen soll.
Ja, so ist es eben. Und ich sag's, wie es ist. Der Film fängt sehr, sehr langsam an und erzählt sehr, sehr viel von dem Gerichtszeug und das hat mich dazu gebracht, dass ich irgendwo zwischendrin eine halbe Stunde verschlafen habe.
Ich muss dich aber noch was fragen. Du machst ja immer die Moderation in der Sneak Preview. Ja. Wie viel vom Anfang hast du verpasst? Weil ich fand, gerade der Anfang hat mich voll reingezogen. Also wirklich die ersten Sekunden, Minuten des Films. Wenn du das natürlich verpasst hast.
Ja, die habe ich verpasst.
Ach, verdammt. Okay, weil da habe ich nämlich gedacht, man muss doch vielleicht dazu sagen, weil ich den Chris jetzt frage, ich habe den als Screener bekommen gehabt von dem Filmverleih, vielen Dank dafür, weil ich am Montag nicht in die Sneak konnte und deswegen, ich habe den hier zu Hause geschaut, im Original, im kanadischen Französisch mit deutschen Untertiteln, deswegen, und ich fand halt gerade der Anfang, da, wo, da saß ich halt da und dachte, boah, da war halt so diese sterile Kühle dieses, dieses Gerichtssaals und dann wurden halt auch so diese Taten erläutert und das ist halt auch, wir haben zwar jetzt von grauslichen Sachen erzählt, man sieht aber nichts in dem ganzen Film, das spielt sich halt alles im Kopf
ab. Nein, Moment, ja. Nein, es spielt sich nicht alles im Kopf ab.
Ja, man sieht ein bisschen was, aber ich meine jetzt so dieses Zerstückeln und was ja, nicht, Vergewaltigen und sonst was. Und das wird halt in allen Einzelheiten in der Gerichtsverhandlung, wie es halt immer so ist, geschildert. Und das spielt sich aber dann letzten Endes alles auch im Kopf ab. Wie muss ich das halt zusammenreimen, was da wirklich passiert ist? Und ja, man sieht halt auch die Eltern, die da mit drin sitzen im Gerichtssaal, die halt sagen, ja, diese zwei Videos, die gefunden wurden, die haben die Eltern ja auch noch nie gesehen. Die sehen die dann auch zum ersten Mal, also tatsächlich. Und huiuiui. Also ich glaube, wir liegen da ein bisschen auseinander bei den Wertungen, weil mich hat der Film extrem mitgenommen. Und ich fand auch, der hatte sehr viele Facetten. Zum einen dieses, ja, ich sag mal so, dieses Fangirly-mäßige, was halt heutzutage, gerade wenn irgendwas passiert, egal was es ist, du hast immer welche, die plötzlich dann sagen, da dagegen, da gibt es eine Riesenbewegung dagegen, eine Riesenbewegung dafür. Heutzutage gibt es ja überhaupt keine Grauzonen mehr, gibt es überhaupt keine Diskussionskultur mehr, sondern es ist alles immer entweder dafür oder dagegen. Und das zeigt sich halt hier halt auch schön und wie auch gerade durch Berichterstattung Leute völlig verblendet werden teilweise, je nachdem in welcher Bubble sie gelandet sind. Und das war halt wirklich auf die Spitze getrieben zwischen den beiden Frauen, die dann auch zusammenleben. Die eine so totales Fangirl, total verliebt und ja, der kann es nicht gewesen sein. Und hier, schau mal, ich habe hier in der Gruppe das. Und sie halt wirklich mit Fakten und aber auch aus einer anderen Ecke. Und ja, diese ganze Darstellung fand ich schon extrem stark. Und natürlich dann auch die Ermittlungen. Und wenn man auch sieht, wie unfähig die Justiz ist, bei solchen, in Anführungszeichen, modernen digitalen Verbrechen tätig zu werden. Ja, da ist einer, der referiert irgendwie stundenlang über Tor und was das da aus. Aber, und dass da irgendwelche Räume im Tor, was völliger Bullshit ist, ja, und das ist irgendein Experte, ja. Also mit Tor wählt man sich ja lediglich ein, ja, aber das da nicht, na egal. Jedenfalls. Die sogenannten Experten, die eigentlich auch nicht so die richtige Ahnung haben, die dann gehört werden, wo dann wirklich eine, die eigentlich ein Model ist und sich da rein genördet hat, eigentlich bessere Untersuchungsergebnisse erzielt oder Ermittlungsergebnisse als die eigentlichen Experten, was dann sonst dazu führen könnte, dass halt eben Leute, die vielleicht unschuldig sind, verurteilt werden oder tatsächliche Täter freigesprochen werden, weil eben die Beweise nicht aufgetrieben werden können. Und gerade in der heutigen Zeit läuft ja immer mehr ins Digitale rein und gerade auch die ganzen Verbrechen, das spielt sich ja alles dort ab. Wir zahlen hauptsächlich digital und da muss man halt einfach am Ball bleiben. Und das zeigt sich halt hier sehr gut auch, wie die Schere aufgegangen ist, dass die gar nicht mehr hinterherkommen zwischen den Verbrechen, die da passieren und der wirklichen Welt da draußen. Ne? Und hat mich sehr bewegt, auch gerade durch die Fälle, wenn da irgendwelche Kinder betroffen sind. Das waren ja noch Kinder und wo denkst, ja, es gibt's ja da draußen. Also ja, gibt's jeden Tag und vielleicht erfahren wir manche Sachen auch nicht. Ja, manche Personen verschwinden halt einfach. Du weißt nie, was mit denen passiert ist und die sind vielleicht irgend sowas zum Opfer gefallen. Es wird überhaupt nicht aufgeklärt, weil die Ermittlungen gar nicht stattfinden, weil keiner sich auskennt und keiner weiß, wo er da stochern muss. Ne? Also ich fand das so einen sehr, sehr starken Film.
Ja, kann man so sehen. Das ist das, was wo es für mich tatsächlich das auch so ein bisschen gerettet hat noch, sage ich ehrlich. Weil zwischenzeitlich, wie gesagt, mir fehlt am Anfang eine halbe Stunde. Und ich glaube, die erste.
Eine halbe Stunde fehlt dir am Anfang.
Ja, die ersten 20 Minuten habe ich gesehen und dann fand ich es so langweilig, dass ich einfach.
Ja, das baut sich ja dann auf, ne, klar.
Ja, nur dann bin ich dann aufgewacht und habe gedacht, oh, ordentlich Progress gemacht in den letzten paar Minuten.
Ja, also ich weiß
deswegen,
nicht, ob, ich würde dir vielleicht empfehlen, vielleicht der Screener-Link ist ja noch aktiv, vielleicht guckst du mal wenigstens nur den Anfang, die ersten 5 Minuten, die du verpasst hast, weil du noch draußen warst, und dann guckst du mal, ob dir vielleicht der Rest auch noch was gibt oder so, weil ich fand so diese Darstellung am Anfang, wie so die ganzen Figuren gesetzt werden, wer es was und dieser steril kühle Gerichtssaal mit dieser Glasscheibe, fast nur aus Russland kennt, wenn da irgendwelche Dissidenten da irgendwo, damit man die nicht hört, wenn die was sagen. Ne?
Hm. Ja, ja. Also, ja, wie gesagt,
aber man sieht auch,
mir fehlt was, aber
Bei den Bewertungen bei uns geht es ja auch die Schere ein bisschen auseinander. Ne? Wahrscheinlich ist so, wenn man sich da so reinfühlen kann, dann nimmt er ihn das ganz schön mit. Und vielleicht haben manche gedacht, so, das Teaser-Poster, das sieht so gruselig aus und wer weiß, was das für ein Schnetzelfilm ist und so. Hm.
Habe ich auch zuerst gedacht, als ich das so gelesen habe, worum es geht. Ich so, ja, irgendwelche Red Rooms, irgendwas geschnetzelt. Ich so, okay. Mal gucken, was da passiert. Aber war ja nicht so.
Außerdem, die Hauptdarstellerin, die muss ich mir mal vormerken, die hat gut gespielt.
Oh, wow.
Ja, gute Schauspielerin, doch.
Ja, ja, gute Schauspielerin.
Auf jeden Fall. Juliette Jarepi wahrscheinlich. Hm. Ja, also Wertung. Ich habe meine mal noch nicht eingetragen, weil ich deine schon gesehen habe. Ich gebe auf jeden Fall 7,5 von 10.
Sind wir nicht so weit auseinander. Ich habe ihm 5 von 10 gegeben, weil er, wie gesagt, ich manches einfach so ein bisschen super strange auch fand. Wie du es auch gerade schon gesagt hast, dass die Behörden sich teilweise so super dubbelig anstellen, war auch schon okay. Deswegen, ja.
Ich habe von einer entfernten Bekannten, der ich so folge auf, weiß nicht, auf Threads hat sie es geschrieben gehabt, genau. Die hat halt geschrieben, das war noch nicht lange her, ich glaube ein halbes Jahr oder so, weil da ist sie von jemandem digital belästigt worden, ja. Und dann ist sie damit mal zur Polizei gegangen. Glaubst du, die haben da irgendwas gemacht? Also,
ja, was würde das, ne?
Sie sollte dann die Sachen, Achtung, ausgedruckt mitbringen.
Ja.
Ja. Und so, und das, also hier in Deutschland, also, naja, und das war jetzt kein, es war jetzt nicht auf dem Dorf, ja, also es war Großstadt, ja. Also
es ist einfach nur hart lächerlich teilweise.
Ja, das, ja, also das, und hier geht es halt sogar um bestialischen, mehrfachen Mord. Also ich meine, 3 Sachen konnten ihm irgendwie nachgewiesen werden. Wer weiß, vielleicht war da noch wesentlich mehr, man weiß es nicht, ja, weil nur die 3 Sachen irgendwie da zusammengeführt werden konnten und selbst da, und das zeigt, wie weit man da hinterher ist und ja, da ist viel zu tun, deswegen, aber ich muss vielleicht zu deiner Ehrenrettung auch sagen, wahrscheinlich, wenn ich an dem Montag in die Sneak gegangen wäre, wo es mir nicht so gut ging, hätte ich wahrscheinlich auch, wäre mir der Film so nervig gewesen vielleicht durch die ganze Ermittlungen und ich wäre da vielleicht auch nicht so am Ball geblieben und mich hätte es dann irgendwann verrissen oder so. Möchte ich nicht ausschließen, weil hier zu Hause das zu schauen, wenn man denkt, okay, jetzt bin ich in der Stimmung für so ein Gerichtsdrama. Ich habe ja eigentlich auch was anderes erwartet. Ich dachte auch wirklich, es ist irgend so ein Horrorfilm. Naja. Also, jetzt müsst ihr euch da draußen mal ein eigenes Urteil bilden. Der Kinostart ist in 25 Tagen, sagt Moviepilot. Wenn man das umrechnet, ist es ja irgendwann Ende Oktober, glaube ich. Oder nee, Anfang November schon. Ja, fällt er dann nicht mehr in den Horror-Oktober rein. Und ich schaue gerade mal in unsere Sneak-Gruppe hier. Ja, da sind sogar 10 Punkte wurden hier vergeben. 6 Stimmen für 10 Punkte. 9 Punkte, also wir haben eine Skala von 0 bis 10. Ne? Also das ist wirklich absolut top. Was bei der Sneak sehr selten ist. Ist ja nicht ein Film, auf den man sich freut, seit Wochen dann reingeht und begeistert ist, sondern man kriegt halt irgendwas vorgesetzt. Ja, 9 Punkte haben 4 Personen gegeben, 8 Punkte, 7 Punkte. Ich habe 8 Punkte gegeben, ich habe bei mir ein bisschen aufgerundet, ne? Mein 7,5 hier. Und dann haben wir auch 5, das ist der Chris mit dabei, 4 Punkte und sogar 2 Punkte. Und die Weiterempfehlungsrate ist auch 80% für ich empfehle den Film weiter und 20% ich für empfehle den nicht weiter. Ja, also polarisiert schon ein bisschen. Allerdings der Großteil findet den doch ganz okay, den Film, und gut und wichtig auch offensichtlich. Also überlegt euch, ob ihr da mal reingeht. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, bis der dann regulär anläuft. Und wie lautet denn der Hinweis der Kinoleitung oder von dir, ich weiß nicht, wer ihn gemacht hat, für die morgige Sneak Preview?
Ich bin doch auch nur der Bote. Das ist dann die...
Manchmal.
Ja, oftmals. Die Sneak 1238 am 14.10.2024. Und der Tipp lautet, wie Katz und Maus. Erik, sind da Tipps eingegangen?
Ja, ein Erik hat getippt Terrifier 3, weil das ja auch so ein bisschen... ja, so Katz und Maus, Horror-Slasher. Es wurden wieder nur Horrorfilme getippt, genau wie beim letzten Mal. Wahrscheinlich deuten die Hinweise immer in die Richtung. Die Selina tippt Smile 2 und In a Violent Nature. Auch alles beides Filme für die ganze Familie. Der Martin tippt Venom 3, The Last Dance. Weiß nicht. Wäre ich mir, glaube ich, nicht so sicher, ob der in der Sneak kommt. Ja, könnte natürlich sein, würde ich mich freuen. Ich habe noch einen Bonustipp abgeliefert. Der nennt sich nämlich Monsters on a Plane. In der Hauptrolle mit Eva Habermann und MC Fitti spielt auch mit. Und das sieht aber sehr schläfertsmäßig aus. Also da ist halt in einem Flugzeug während des Fluges so ein Monster und sieht echt scheiße aus und so. Ist wirklich Schläfertsmaterial. Aber könnte halt auch passen. Und dann hat der Sinnebasti noch was getippt. Und da könnte ich mir natürlich auch einen Arsch beißen, weil ich habe wirklich irgendwie so zwei Tage vorher habe ich auf kinocast.net den Trailer veröffentlicht, weil der neu rauskam, nämlich Heretic, ein Film mit Hugh Grant in der Hauptrolle, und der fängt ein bisschen an, der Trailer, wenn ihr den anschaut, der fängt ein bisschen an wie Knock Knock. Es sind zwei junge Frauen, die bei jemand an der Tür klopfen und sagen, ja, wir möchten sie gerne hier mit dem Wort des Herrn bekannt machen und hier Bibel und so weiter. Und Hugh Grant, so als netter Obi, bittet sie dann rein, ja, komm doch erstmal rein. Und er verschwindet dann in die Anführungszeichen Küche und schließt die Tür. Und als sie dann irgendwie feststellen, oh scheiße, die Ausgangstür ist zu und irgendwie alle anderen Türen führen in irgendwelche Gänge. Und wenn wir da reingehen, dann kommen wir ganz woanders raus. Also es ist dann ein riesiger Irrgarten, dem sein Haus. Und das ist natürlich dann schon so ein bisschen wie Katz und Maus. Ne? Das passt wirklich am besten auf den Tipp, hat der Sinnebasti richtig erkannt. Bin mal gespannt, was da kommt. Allerdings, der Heretic, der läuft wirklich erst im Dezember, glaube ich, an. Also das wäre schon ein bisschen sehr früh für eine Sneak Preview. Hat man aber auch schon.
Ich würde mal nichts ausschließen.
Hat man auch schon. Also deswegen. Jo, dann geht's mal weiter bei den Kinofilmen. Wir hatten damals, die Älteren mögen sich erinnern, im Kino, in der Sneak Preview in Stuttgart, in den Innenstadtkinos, den Film Joker gehabt. Relativ überraschend, weil das ja doch ein bisschen so, naja, aus dem oberen Regal. Entschuldigung, was trinken hier?
Er muss medienwirksam husten, meine Damen und Herren, das weg.
Ja, weil der doch ein bisschen aus dem oberen Regal gegriffen war, was man aber zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wusste, weil ich glaube, die anderen Filme, die so ein bisschen superheldenmäßig sein sollten, wurden von, ich glaube, Warner war das, ne, wurden ja ein bisschen verkackt. Und dann kam Joker, der irgendwie ein bisschen eine andere Herangehensweise hatte. Damals Todd Phillips, der Regisseur von Hangover, alle haben gedacht, boah, der macht jetzt einen Joker-Film, okay, mal gucken, was da kommt. Uns hat es damals wirklich gut weggehauen in der Sneak im positiven Sinne, also wir waren da voll begeistert. Hier wurde halt der Joker mal nicht so als crazy Super-Schurke dargestellt, der irgendwie totale Anarchie bringt, sondern hier wurde eher so ein bisschen die Person Arthur Fleck gezeigt, der eben ja durch seine psychischen Störungen gemobbt wird und wo das dann halt immer weiter eskaliert und bis hin zum Finale Furioso, um es mal so zu sagen. Und hier, also Joker 2, der Trailer sah schon ein bisschen so aus, wo ich dachte, wie fange ich jetzt am besten an? Also Arthur Fleck, also er schließt eigentlich direkt an den vorhergehenden Film an Joker. muss man sagen. Und Arthur Fleck ist im Gefängnis, in Arkham Asylum, was man ja durchaus kennt. Und er wird halt im Gefängnis auch schon wieder misshandelt von anderen Mitgefangenen, weil er natürlich da der seltsame Dude ist, der irgendwie plötzlich anfängt zu lachen oder irgendwas. Und er bekommt dann auch Medikamente, die ihn irgendwie total ruhig stellen und wo sich es dann halt nicht weiter steigert, seine mentalen Ausbrüche dann. Und so kann er sich dann halt ein bisschen einfügen in das Ganze. Aber er wird halt auch von den Wärtern da misshandelt und schlecht behandelt. Und seine Anwältin, die dann kommt, denn ihm steht ein Gerichtsprozess bevor wegen seiner Taten im vorhergehenden Film, die versucht ihn halt auch irgendwie so darzustellen, dass er eben schizophren ist und dass er deswegen nicht so richtig zurechnungsfähig ist. Und das gefällt ihm aber dann auch nicht so richtig. Und er lernt in Arkham Asylum Lady Gaga kennen, alias Harley Quinn, spätere, hier noch nicht, ne? Und
wie nennt sie sich in dem Film? Hast du vergessen?
Die nennt sich doch irgendwie Harleen oder so.
Nicht irgendwie, ja, ich guck mal nochmal. Ja, die nennt sich ja nicht.
Wenn ich mich recht erinnere, ich weiß nicht. Ja, kannst du mal nachschauen. Lee nennt sie sich.
Genau.
Also Harley Lee nennt sie sich, genau. Und sie hat sich so ein bisschen, deswegen so eine kleine Parallele zu Red Room, sie hat sich so ein bisschen in den Joker auch verguckt und ist da so ein bisschen ihm verfallen und will ihm nahe sein. Und sie kommt ihm dann auch nahe und sie verführt ihn dann auch. Und dadurch, dass er das halt gar nicht gewöhnt ist, dass sich jemand, eine weibliche Person für ihn interessiert, da ist er natürlich voll mitgenommen und ist so richtig so in diesem ersten, wie damals so bei der ersten großen Liebe, wo man denkt, oh, das ist es jetzt und ach ja, ich tue alles für sie und genau, keine schlechten Sachen sehen. Und sie bringt ihm halt so ein bisschen auch auf eine leicht schiefe Bahn, denn sie möchte eigentlich ihn als Joker haben, weil da hat sie sich eigentlich so, oder das ist eigentlich das an ihm, was sie so gut findet, ihn als Joker und nicht ihn als Arthur Fleck, als mental gestörten, ja, normalen Menschen, sondern ihn halt als Joker. Und ja, sie natscht ihn dann halt so ein bisschen in diese Richtung und es wird viel gesungen. Es ist ein Musical. Ja. Es wird ständig gesungen. Und wer mich kennt, ich hab's nicht so mit Musicals. Und es ist aber manchmal so, dass wenn ich mir so einen Film anschaue oder so einen Film, wo gesungen wird, dann kann ich das durchaus nachvollziehen und finde das dann auch irgendwie gut. Ich sag mal, La La Land habe ich total gefeiert und so. Also das, aber hier haben die Gesangsszenen, die bringen den Film und die Story 0,0 voran. Absolut 0,0. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt hier mal eine Stimmung mit aus einer Szene und erhöhen diese Stimmung nochmal, indem wir da einen Song draus machen. Nee, gar nicht. Es ist einfach, es wirkt manchmal wie so ein völliger Bruch zwischen der Szene, die vorher war. Dann kommt dieses Gesangsstück, was auch, ich kenne mich da wie gesagt nicht so aus, man möge mich schelten in den Kommentaren, was auch alles keine Originalsongs für den Film sind, sondern es werden irgendwelche anderen Songs einfach nachgesungen. Ja, es wird halt irgendwelche, also zwei, drei Sachen kamen mir da auch bekannt vor, wo ich dachte, ah, das hast du schon mal irgendwie gehört, aber halt jetzt hier von den zweien. Und Joaquin Phoenix ist kein Sänger, das ist jetzt kein Geheimnis, er ist Schauspieler, Lady Gaga ist eine Sängerin und ich hatte halt ständig auch, oder es klang halt ständig so, wie dass Lady Gaga wirklich zwei Gänge nach unten schaltet, dass sie nicht ihr gesangliches Talent zeigt und dass eben Joaquin Phoenix wirklich am Rande seiner Leistungsfähigkeit ist, was das Singen angeht und das hat halt null gematcht, dieser Gesang und warum halte ich mich eigentlich so lange an diesen scheiß Gesangsszenen auf? Ja, es ist halt anscheinend ein wichtiger Part irgendwie. Die Hälfte des Films wird gesungen. Viel schlimmer ist eigentlich, dass es ein völlig langweiliges Gerichtsdrama ist. Natürlich witzig, dass ich jetzt beide Filme in einer Woche gesehen habe. Ein sehr spannendes Gerichtsdrama, was gut geschrieben ist und ein extrem langweiliges Gerichtsdrama. Mein Gott, es geht hier um Arthur Fleck, um den Joker, der vor laufenden Kameras Robert De Niro erschossen hat in einer Stand-up hier in dieser Comedy, in dieser Sendung da, und noch andere Leute mit dazu umgebracht hat in seinem Killing Spree. Und das soll verhandelt werden und das ist so stinklangweilig. Da ist null Zug drin in der Erzählung und auch alles, was so drumherum ist, ist so, Und ich frage mich, wie kann man, nachdem man so den ersten Joker abgeliefert hat, den wir ja gut fanden, wie kann man dann sowas da nachschieben, ja, was einfach so daneben geht. Und ich glaube, es gab ja auch schlechte Kritiken zum ersten Joker. Der hat zwar dem Publikum sehr gut gefallen, hat ja auch ein hohes Einspielergebnis gehabt, hat aber bei manchen Kritikern doch auch unschöne Worte hervorgerufen. Und ich glaube, auf die wollte Regisseur Todd Phillips irgendwie eingehen und hat irgendwie alles so ein bisschen, ja, irgendwie so metamäßig versucht, da nochmal unterzubringen, was aber alles so ist, so wie, ja, guckt mal hier, damals, ihr habt den schlecht geschrieben, guck mal, jetzt zeige ich euch, wie es besser geht und hier, jetzt lasse ich das mal einfließen, was ihr gesagt habt und, ach nee, ey, wisst ihr, es war total uninteressant, also die, auch alles, was da so passiert in dieser ganzen Gerichtsverhandlung, ist einfach wirklich in einer halben Stunde oder Stunde erzählt. Dann kommt aber noch jede Menge Filmmaterial dazu. Dann kommt noch Filmmaterial mit dem Gesang dazu. Und dann bist du einfach mal irgendwie so bei 2 Stunden oder wie lang der Film geht. Und das ist einfach ja zu dünn, zu schwach. Es sind ein paar gute Szenen dabei. Als dann Arthur Fleck als Joker in der Gerichtsverhandlung auftritt, nachdem er seine Rechtsanwältin, seine Verteidigerin gefeuert hat. Das ist eine richtig starke Szene, wie er dann wirklich als Joker spielt. Und da hat er auch wirklich seine Stärke. Aber sonst, der Film, der kratzt gerade so an der Belanglosigkeit, so ein bisschen nach oben, dass er nicht ganz so sinnlos und belanglos ist. Und es wird viel vom ersten Film hier nochmal reingebracht. Es sind ja wirklich durch die Gerichtsverhandlungen, es werden ja irgendwie alle Leute nochmal in den Zeugenstand gerufen, die wir aus dem ersten Teil kennen, die dann nochmal das wiedergeben aus ihrer Sicht. Und da finde ich, da schrammt der Film oder er übertreibt es an manchen Stellen noch ein bisschen. Er schadet nämlich sogar ein bisschen dem ersten Film. Und das finde ich halt auch sehr schade, ne? Weil du siehst dann halt, wie manche Personen aus dem ersten Film jetzt nochmal zu Wort kommen und irgendwas sagen, wo du sagst, nee, das war eigentlich total perfekt, wie es war im ersten Teil, dass eben nicht die Person jetzt nochmal irgendwie, ich weiß nicht. Also man könnte heraushören, dass er mir nicht gefallen hat, das ist auch richtig so.
Dezent, ja, dezent. Also
das ist auch wirklich richtig
ich, wie gesagt, als du schon gemeint hast, ich gucke mir jetzt den Joker an, ich so, okay, habe ich auch gedacht, so mutig.
Ja.
Ich habe auch schon Leute gefragt, so, hey, du hier als Podcast-Film-Dingsen, Joker, wie ist der? Und ich so, ich habe jetzt selber nicht gesehen, nur Mittelmäßiges drüber gehört und jetzt kommst du noch dann damit her. Also wir haben uns im Vorfeld nicht darüber unterhalten, der Erik und ich, wie er den fand. Was soll ich sagen? Ich habe irgendwie nicht so Bock drauf, den jetzt noch zu gucken.
Kannst ja vielleicht im Heimkino mal, der Vollständigkeit halber mal.
Ja, wenn es mal soweit ist, aber das, damit möchte ich auch zeigen, ich schätze das Eriks Meinung zu Filmen.
Naja, was halt auch so, der Film heißt halt Folie à deux, also das heißt so viel wie durchgedreht zu zweit oder so, ne? Aber wenn du denkst, du siehst da irgendwie den Joker und Harley Quinn durchraiden durch die Stadt oder irgendwas, nee, gar nicht. Also es ist keine Verrücktheit zu zweit oder irgendwie kein durchgedreht zu zweit, nö. Es ist halt, er sitzt halt in Arkham Asylum, bereitet seine oder kümmert sich halt um seine Gerichtsverhandlung und sie ist halt da irgendwie das Fangirl und sie ist dann halt auch irgendwann raus aus dem Gefängnis, ja, und draußen und hat gesagt, ja, wir sehen uns dann, wenn du rauskommst. Ja, und er ist halt eine Gerichtsverhandlung und versucht halt irgendwie rauszukommen. Und ja, das war die Verrücktheit zu zweit, ne? Also, nee. Also, insbesondere deswegen auch, weil der wirklich Teile des ersten Teils so ein bisschen korrumpiert und ein bisschen in schlechtem Licht dastehen lässt. Ich finde es wirklich daneben, den Film. Und tja, es gab aber auch gute Kritiken und auch welche in meiner Bubble, die gesagt haben, ja, ist doch nicht so schlecht, hat doch seine guten Seiten. Ja, hat gute Seiten, aber er ist kein guter Film. Deswegen von mir bekommt er, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, ich gebe mal 4 Punkte. 4 Punkte. Zu lang. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt ist die Zeile verschwunden. So, jetzt in unserem Dokument. 4 Punkte von mir. Und wir gucken mal, was da Neues anläuft im Kino und wie die Charts aussehen. Vielleicht ist da irgendwas Besseres dabei.
Kino, Charts und Neustarts.
Fangen wir mal mit den Charts an. Platz 5 der Stuttgarter Innenstadtkinos. Da ist das die Fotografin.
Und Platz Nummer 4 ist ein Film, den hatte Erik schon zweimal im Kino gesehen und können wir uneingeschränkt empfehlen. Und ich habe auch letzten Montag mit unserer dort anwesenden Filmvorführerin gesprochen. Die hat ihn auch gesehen. Die hat gemeint, sie hat Rotz und Wasser geheult, weil sie ihn so schön fand. Der wilde Roboter.
Genau, also kann man nur empfehlen, dass es jetzt, man heult nicht, weil da traurig ist, der Film, sondern weil er einfach so schön ist, so toll inszeniert ist. Und also mein geheimer Oscar-Favorit für den besten animierten Film. Deswegen geh da rein, der wilde Roboter.
So geheim ist der also nicht.
Ja. dann auf Platz 3 in den Innenstadtkinos ist die Schule der magischen Tiere 3.
Platz Nummer 2, Joker, Folie à deux, den der Erik uns ja gerade vorgestellt hat, genau. Den er sehr gefeiert hat, nicht.
Platz 1, Cranko. Cranko? Vielleicht hätte ich lieber den gucken sollen, oder?
Ja.
Warte mal, wo? Mit Sam Riley, Max Schimmelpfennig kommt der Choreograf an das Stuttgarter Ballett, um dort wieder Schwung in die ach so, deswegen ist der bei uns so erfolgreich.
Ja, ja.
Jedoch ist er den Weg aus London nicht ganz freiwillig angetreten, denn dort in Großbritannien wurde für ihn das Leben unerträglicher. Als homosexueller Mann war er gesellschaftlich betrachtet ein Aussätziger. Aha, okay. Deswegen geht er bei uns so gut. Ich frage mich schon immer. Aha. Okay.
Doch, der muss ja hier gut laufen auch tatsächlich und der läuft auch dementsprechend sehr, sehr
gut. Ja, gut, ich kenne mich mit solchen Ballett und sowas kenne ich mich nicht so aus oder was der da macht. Ist nicht so meins. Wo haben wir denn die Neustarts hier? Hier. Oh ja, Hagen startet, also Hagen von Tronje hier. Und zwar ist das keine historische Nacherzählung, sondern die basiert auf dem Roman von Wolfgang Holbein, der ja immer so ein bisschen so historische Stoffe dann auch ganz gern mal nimmt und so ein bisschen umsetzt. Den Trailer hatte ich schon vor einiger Zeit mal auf kinocast.net verlinkt gehabt. Könnt ihr euch da gern mal anschauen, wäre es auch vielleicht mal mit verlinken. Da wurde natürlich ordentlich Geld drauf geworfen und da will man so ein, Achtung jetzt mit Vorsicht, ja, ich will jetzt nicht ein bisschen ein deutsches Game of Thrones machen, ja. Bietet das ja, weil das ist ja nicht der einzige Teil, den Wolfgang Holbein da geschrieben hat, der einzige Romanteil, sondern gibt es da noch ein paar. Ich weiß es noch nicht, ich habe den Trailer nur gesehen, der sah ganz okay aus, aber mal gucken, wie der Film dann wird. Ich weiß zumindest, dass sich da einige drauf freuen.
Yep, es startet auch die
Apprentice,
der Lehrling. The Trump Story. Ja. Das Biopic über Donald Trump in den 70er, 80er Jahren, also 1970er, 80er Jahren, dargestellt von Sebastian Stan und Jeremy Strong, den ich sehr mag, spielt auch noch mit.
Oh.
Ja, ja. Das könnte tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Film sein. Das ist ein Drama-Historien-Gedöns. Also,
ist bei mir noch gar nicht so irgendwie in der Filterbubble aufgetaucht. Hoffentlich ist es wie Katz und Maus, vielleicht kommt er in der Sneak oder so.
Ja, der wäre auch nicht so lang wie der Hagen, der wie Katz und Maus ist. Oder, also nur 13 Na Minuten ja. kürzer, also auch 2 Stunden.
Der Hagen kommt
aber nicht. Aber Hagen, 2 Stunden 13.
Nee, der kommt nicht in der Sneak. Smile 2 startet noch, wo ein bisschen kürzer.
Geht auch 2 Stunden.
Bisschen kürzer fassen jetzt. Was noch? Widerstandskämpferin Hilde Koppi in Liebe eure Hilde über die Gruppe Rote Kapelle. Fuchs und Hase retten in den Wald. Startet. Animationsfilm, da kam auch der Trailer, glaube ich, beim Wilden Roboter, als ich da nochmal im Kino war.
Ja, hier, Weekend in Taipei.
Genau.
Den hatten wir ja auch letzte Woche.
Dann startet noch eine Verfilmung eines Gesellschaftsspiels, Die Werwölfe von Düsterwald, ein Familienabenteuer. Und das, naja, hier noch ein Anime-Film, The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes. Sieht aus wie ein japanischer Anime. Um zwei Schülerinnen, die einen geheimnisvollen Tunnel entdecken, der verspricht, ihnen jeden Wunsch zu erfüllen. Oh Chris, was würdest du dir da wünschen?
Dass sich einfach alle raffen.
Ja, okay. Portugiesischer Animationsfilm haben wir auch noch im Angebot. Alle unsere Dämonen. Eine junge Frau, die sich den Dämonen ihres verstorbenen Großvaters stellt. Okay, das waren so die wichtigsten Neustarts der Woche. Ja, dann bin ich mal gespannt, was du zum Film The Union sagst, was du im Heimkino gesehen hast.
Heimkino.
Die Union, machen wir relativ schnell, ist Film auf Netflix mit Mark Wahlberg und Halle Berry und Mike Coulter und J.K. Simmons. die spielen da alle mit.
Gute Besetzung, zwar, muss man sagen.
Ja, Besetzung ist schon völlig okay und geht darum, dass es so, ja, es ist eine Special Force Einheit, so eine Sondereinheit, die Union. Und die haben einen Fall in Italien und der geht ziemlich gewaltig schief. Also da werden einen nach dem anderen werden da ausgeschaltet, die geraten gewaltig in den Hinterhalt. Und dann ist es an Roxanne, also an Halle Berry, halt mehr oder weniger das Team neu aufzubauen oder vielmehr neue Leute zu rekrutieren, die ja eben so ein bisschen unscheinbar sind. Sie nennt es liebevoll ein Niemand sind, die eben so kleinere Missionen machen können, die dann auch so unter dem Radar einfach so ein bisschen fliegen. Das ist so deren Aufgabe. Und da erinnert sie sich zurück an ihren alten Schulfreund Mike, gespielt von Mark Wahlberg, der so, ja, chronisch pleite, lebt in den USA und in New Jersey und hat halt nicht so arg viel aus seinem Leben gemacht, weil alle anderen haben sein Potenzial gesehen, nur er natürlich nicht. Und sie spürt ihn auf, findet ihn in der Kneipe. Er erinnert sich natürlich gleich an sie, weil es ja seine alte Liebelei auch war von der Schule damals noch. Und wie es dem dann so ist, sie verpasst ihm natürlich ein Schlafmittel, verschleppt ihn nach London und Mike bekommt eine Ausbildung als Geheimagent in 2 Wochen, was man sonst in 6 Monaten macht. Nur um dann eben seinen Fall zu bearbeiten, der auch nicht unbedingt reibungslos verläuft, und so gerät er mehr in diese Union rein, als eigentlich auch zuerst gedacht war, und wer dann mit wem und warum, das alles ein wenig nicht verworren, aber ein wenig nebulös. Und ja, der Film ist teilweise ein wenig quatschig, versucht sich da ein bisschen ernst auch manchmal zu nehmen, hat eigentlich ganz solide Action-Szenen, aber, und das muss ich tatsächlich sagen, eine Halle Berry, die komplett fehl am Platz wirkt. Von manchen Einstellungen her, wenn man sie rennen sieht oder so, also das sieht eigentlich eher aus, und das ist jetzt richtig böse, was ich jetzt gleich sage, das sieht eher aus wie eine 80-jährige Rentnerin, die auf den Schnäppchenmarkt beim Aldi rennt. So wirkt es ein wenig. Es ist echt hart mit anzusehen, und ich habe über den gesamten Film über das Gefühl gehabt, Halle Berry hatte da überhaupt gar keinen Bock drauf, während Mark Wahlberg versucht, irgendwie was in diesem Film zu retten.
Ist das so wie bei dem neuen Indiana Jones Film, wo sie das junge Gesicht von von Harrison Ford auf ihn drauf gemacht haben, und wenn er rennt, du siehst das junge Gesicht, aber den alten Körper so ungefähr?
Ja, so ein bisschen wirkt es tatsächlich. Also es ist schon eher hart. Joe Barton hat das Drehbuch geschrieben, muss mir mal erklären, warum man auch einen Treffpunkt von einer Mission macht, einen geheimen Treffpunkt, einen Ausweichtreffpunkt, der komplett mitten auf einer Brücke ist. Das muss man mir bitte erklären. wo oben, unten, links, rechts überall massiv Platz ist, gut einsehbar von allen möglichen Seiten. Das müsste man mal mir erklären. Und so in etwa läuft der Film tatsächlich ab und an ab. Und das ist einfach super schade, weil von der Besetzung her ist es eigentlich cool, von der Idee dahinter, dass diese Leute, diese Agenten, wo da arbeiten oder das so, die Leute, wo halt eben diese Missionen machen, dass es eigentlich so normale Bauarbeiter auch mal sind oder Leute von der Straße, die halt unscheinbar dort sind, weil man sie nicht direkt wahrnimmt, weil, mein Gott, ja, man sieht halt tausendfach schon solche Mitarbeiter, gerade in den USA, die irgendwie am Telefonmast was arbeiten, die an der Straße was arbeiten und. Und oftmals beachtet man die nicht groß und das ist eigentlich so die Stärke von die Union. Und es ist, ja, es ist, wie gesagt, echt schade, weil Potenzial wäre da, wenn vielleicht Halle Berry mehr Bock, ich unterstelle das jetzt einfach, wenn sie da mehr Bock gehabt hätte, Mark Wahlberg nicht so im Regen stehen gelassen hätte und ja, der Vorarbeiter mit Jackie Earle Haley, nette Idee, sehr coole Idee, erinnert auch an sehr viele ja, ältere Filme, wo es immer solche Leute gibt, die halt so Technik-Freaks sind oder halt, also ist schon ein Stück weit auch geklaut von Bond, muss man auch so ein bisschen sagen. Neuzeit, die ein paar Mal die Musik hat dann auch an klassischen Bond erinnert, was ich auch schon sehr, sehr, sehr spannend fand. Nur die Idee der Rolle finde ich cool, ob Jackie Earle Haley da der richtige Schauspieler für ist, weiß ich auch nicht. Also
bis in die Nebenrollen, richtig gut besetzt. Also
da auch, eigentlich ja.
Ich habe jetzt nur die IMDb-Seite offen, also reinweg, also bis auf Halle Berry würde ich sagen, oh, gucke ich mir sofort an. Aber hey, das sind lauter gute Leute dabei, also die in anderen Filmen und Serien gut performt haben. Mr. Echo aus Lost ist dabei und ja.
Ja, das, wie gesagt, es ist einfach super schade, weil es definitiv Potenzial hat, aber nicht wirklich ausgeschöpft wird.
Ist das eigentlich so eine Direct-on-Netflix-Produktion? Das sieht so aus.
Ich denke, ne? Ja. Also ja. Müsste sein. Geht eine Stunde 47 Minuten, das ist okay, das ist überschaubar, mehr braucht der Film auch tatsächlich nicht. Aber wenn ich dann auch sehe, wie Halle Berry in der einen Szene rennt, als ob sie, wie gesagt, gerade auf Schnäppchenjagd geht, und dann beim nächsten Moment hüpft sie über Dächer und was weiß ich was und macht so halb Parkour. Es wirkt halt unglaubwürdig. Es ist einfach super, super schräg. Ganz arg vieles auch als sie den alten Bekannten dann nochmal trifft, da ihre Reaktion, wo jeder so halber ausflippen würde, sie steht halt da, ach ja, hi. Und dann denkst du nur so, oh Gott, come on. Also der Film versucht, ein Actionfilm zu sein mit Thriller-Elementen und ein bisschen Spaß darf nicht zu kurz kommen. Aber der Spaß wirkt leider oft richtig aufgesetzt. Die Action passt dann nicht zum restlichen Ding. Auch wenn ich sehe, so, ja, hier, wir nehmen jetzt diese Gruppe da hops, weil die sind ja hier wahrscheinlich leicht zu fangen oder so. Und ja, die nehmen sie wirklich tatsächlich komplett hops, ohne dass die sich groß wehren.
Ich habe gerade eine Kritik gelesen. Im Prinzip geht es um einen super geheimen Spezialgeheimdienst für Handwerker, also sowas wie die IHK, nur international.
Ja. Herrlich. Ja, super. Also wie gesagt, kann man sich mal anschauen, wenn man nicht zu hohe Erwartungen hat, schon gar nicht an Halle Berry. Ist echt, wie gesagt, echt super schade, aber viel, viel, viel verschenktes Potenzial in einem Film, der durchaus hätte besser sein können. Deswegen 5 von 10 Punkten von mir.
Okay. Naja, ist ja quasi genauso viel wie Red Rooms, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ja.
Ist halt anderes Genre.
Ja, genau. Ja. Okay, Serie.
Serien.
Also ohne N, nur Serie. Ich habe nämlich nur einen kurzen Tipp für einen Neustart. Ab 18. Oktober startet auf Netflix die dritte Staffel von dem Lincoln Lawyer, wo ich ja die ersten zwei Staffeln total verschlungen habe und die auch richtig gut waren. Und freue mich dann auf die neue Staffel. Und wenn ihr euch erinnern mögt, letzte Woche habe ich ja gesagt, dass die australische Version von The Office kommt, die startet auch am 18. Also am 18. ist irgendwie so ein magisches Datum im Universum, wo alles zusammenkommt. Also jetzt am Freitag kann man das dann alles gucken. Okay, das war's dann auch schon. Musiktipp haben wir gar keinen, siehst du mal. Ich wollte noch irgendwas raussuchen von Joker. Ja, da haben wir. Ja,
du bringst einen Musical-Film mit und hast keinen Musiktipp.
Nee, aus gutem Grund.
Erik. Das ist belastend.
Und bei der neuen Folge von The Penguin, ja, da hat mein Shazam irgendwie das nicht erkannt, was es war. Es war cool, der Song, aber macht nichts. Gibt's heute mal nichts für die Playlist auf Spotify, unsere Kinogas.net Songs-Playlist. Dann beim nächsten Mal wieder.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Lasst uns ein paar 5-Sterne-Bewertungen da, wo auch immer ihr uns hört, und schreibt Kommentare auf kinogas.net. Bis nächste Woche dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.